Ja, meine Eva und ich, wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst mit euch feiern und genießen dürfen. Es ist schön, an, jetzt hätte ich fast schon gesagt, gedeckte Tische, die sind ja auch schon gedeckt mit Deko. Vielen Dank für die, die das so schön vorbereitet haben, und später gibt es ja dann tatsächlich noch was Nahrhaftes dazu. Vielen Dank für die feine Leitung oder Einleitung. Und auch die Erklärung zum neuen Namen, den wir uns als Mission gegeben haben. Tibor hat ja auch schon erklärt, warum wir den Namen geändert haben. In vielen Ländern darf man nicht mehr mit Begriffen wie Mission kommen, sonst ist die Arbeit dort gleich zu Ende. Und deshalb muss man da weise sein. Das gleiche Anliegen, nur unter einer etwas anderen Bezeichnung. Vielen Dank auch für den feinen Lobpreis. Jesus, du bist das Zentrum. Erwecke du das Feuer in uns. Das ist immer wieder mein Wunsch, mein Gebet. Ich möchte euch eine Geschichte aus dem Alten Testament lesen. Eine tragische Geschichte mit einem guten Ende. Besser als andersrum. Guter Anfang, schlechtes Ende, aber hier eine Geschichte, die sehr tragisch beginnt und gut endet. Und wir finden diese Geschichte im Buch der Könige, 2. Könige, Kapitel 4. Und dort ab Vers 1, da heißt es, eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und jetzt ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Und da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und das, was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu, und während die ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Und er sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Und da kam das Öl zum Stillstand, und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und der sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Und du und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Lass uns nochmal beten, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und liebst und dass du uns auch in unseren Nöten und Schwierigkeiten begegnest. Ja, du bist ein Helfer in der Not, und du weißt auch um jede Not, die meine Geschwister heute vielleicht auch ganz persönlich mitgebracht haben, was ihnen Mühe macht, wo sie keinen Ausweg sehen, wo sie deine Hilfe brauchen. Und du bist ein Gott, der gerne hilft, und ich bitte dich, dass du Glauben wächst in unseren Herzen jetzt durch dein Wort, durch deinen guten Heiligen Geist, und dass Dinge verändert werden. Und wir rechnen mit deinem Wirken, und so segne du jetzt dein Wort an unserem Herzen. Amen. Hier wird uns von einer jungen Familie berichtet. Und Elisa, der Prophet, der Mann Gottes, wird uns hier auch vorgestellt. Und dieser Elisa hatte eine Prophetenschule aufgemacht. Das ist ja heute wieder ganz modern, aber das gab es schon früher. Und da wurden Männer, vielleicht auch Frauen, aber ich nehme an, vorwiegend Männer, damals ausgebildet, um das Wort Gottes zu hören, zu verkündigen, dem Volk weiterzugeben. Prophetenschule. Und diese junge Familie hat sich entschlossen, der Papa, dass er auch diese Schule besucht. Ein junger Mann, der sagte, ich will mit meinem ganzen Leben Gott dienen, das Gott zur Verfügung stellen. Und genau, so geht diese Geschichte los. Und dann wird uns berichtet, dass etwas Tragisches geschieht, nämlich dieser junge Familienvater stirbt. Woran er gestorben ist, wird uns nicht berichtet, sondern nur die Tatsache, dass es so passiert ist. Ein Mann, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, der auf vieles verzichtet hatte, der ganz Gott dienen wollte, wird hier vorzeitig aus dem Leben gerissen. Das war eine große Tragik für diese Familie. Und manchmal passieren in unserem Leben Dinge, die tragisch sind. Ein ganz kleines bisschen kann ich mitempfinden, wie es denen wohl gegangen ist. Warum? Ich bin zusammen mit 4 Brüdern aufgewachsen. Wir waren also 5 Buben, die alle im Abstand von etwa 2 Jahren geboren wurden. Und mein Vater starb mit 37 Jahren. Und zwar völlig unerwartet. Also er hat gearbeitet bei einer Firma, bei Bosch. Meine Mutter erzählte, der Wecker hatte morgens geklingelt und war auch ausgemacht worden. Und dann wunderte sie sich, sie war schon wach, warum der Papa nicht kam. Und dann schaute sie im Schlafzimmer und da lag er tot im Bett. Herzschlag. 37 Jahre. Ich war damals 7 Jahre alt. Mein älterer Bruder war 9 Jahre alt. Und dann folgten die 3 Jüngeren. Der Jüngste war 1,5. Und dann immer so im Abstand von 2 Jahren. Und meine Mutter war jetzt mit uns 5 Buben alleine. Und ein Haus hatten wir auch gekauft. Wahrscheinlich war es hier ähnlich. Da waren Schulden vorhanden. Also irgendetwas hatte die Familie sich angeschafft, das abgezahlt werden musste. War es ein Haus, war es ein Ochsenkarren oder irgendetwas, um ihren Unterhalt zu erwerben. Bei uns war es damals insofern gut, dass man keine Häuser bauen durfte, wenn man nicht eine Lebensversicherung, also die Bausparkassen haben nur Kredit gegeben, wenn damit eine Lebensversicherung verknüpft war. So konnte jetzt, sage ich mal, hier die größte Katastrophe auch finanziell zunächst mal abgewendet werden, was aber nicht heißt, dass meine Mutter nicht trotzdem uns 5 Buben durchbringen musste. Da könnte ich jetzt ganz viele Geschichten erzählen, wie Gott uns immer wieder übernatürlich versorgt hat. Meine Mutter hat nicht mehr geheiratet, konnte natürlich auch nicht arbeiten gehen, sondern hat uns alleine aufgezogen, im Glauben aufgezogen, hatte einen ganz festen Glauben an Gott und das hat sie so in uns schon als Kinder hineingepflanzt, auch das Vertrauen, dass Gott versorgen kann. Und ich kann wirklich sagen, er hat uns immer wieder übernatürlich versorgt. Aber das war jetzt eine extra Predigt, jetzt lasst uns zurückgehen zu dieser Familie. Der Vater, der sich in den Dienst Gottes gestellt hatte, stirbt.
Die Mutter ist alleine. Es sind zwei Buben da, vielleicht noch ein paar Mädchen, die werden nicht automatisch erwähnt immer, aber die Jungs sind auf jeden Fall da in der Familie. Es sind Schulden da und es ist ein Gläubiger da, der seine Schulden bedient haben möchte. Und diese Frau hat das auch versucht zu bezahlen. Weil wir lesen ja nachher, dass sie sagte, es ist gar nichts mehr da. Das heißt, für mich, die hat das ganze Inventar, alles was sie hatte, hatte sie bereits verkauft oder dem Gläubiger gegeben, um diese Schulden zu bezahlen. Aber es reichte dennoch nicht aus. Und jetzt war der Punkt da, wo nichts mehr da war. Und der Gläubiger war unerbitterlich mit dieser Witwe. Da gab es kein Mitleid. Menschen können grausam sein, das wissen wir. Es gab auch keine pfändungsfreien Grenzen, die es heute glücklicherweise gibt für Menschen, die verschuldet sind, dass man ihnen einen Mindeststandard, Lebensstandard lassen musste. Das gab es alles nicht. Sondern wer nicht bezahlen konnte, der haftete schlussendlich auch mit seinem Leben und mit dem, was er an Leben hatte. Das waren eben die zwei Jungs. Und jetzt kommt der Gläubiger oder lässt dieser Frau ausrichten: Wenn du nicht mehr bezahlen kannst, dann gibst du mir die zwei Buben. Und dann werde ich die bei mir einsetzen, was er immer auch dort hatte, und dann können die das abarbeiten. Und ich versuche mich oder versucht euch mal in diese Frau hineinzuversetzen. Jetzt hatte sie ihren Mann verloren, also sie hatte ja auf Gott vertraut. Jetzt hatte sie ihren ganzen Besitz verloren oder war dabei, das voll zu verlieren. Und jetzt kommt der Gläubige und sagt, und die zwei Buben, die nehme ich jetzt auch noch mit. Also ich glaube, dass da kaum jemand heute, ich hoffe nicht, in größerer Not ist hier, aber diese Frau war wirklich in Not. Es ist die Frage, was tun wir in unserer Not? Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst jetzt ja völlig verbittert werden mit Gott. Und leider gibt es das auch oft. Und sagen, der hat mich enttäuscht, der hat mich fallen lassen, wir wollten ihm dienen und dann ist der Mann gestorben und dann ist das passiert und dann ist das passiert und ja, ich habe mich so eingesetzt, ich habe so gekämpft und jetzt ist das der Lohn dafür, dass ich das und diese Probleme. Wir können in eine solche Haltung verfallen, das hilft uns aber nicht weiter, das macht uns nur völlig bitter gegen Gott, gegen die Menschheit, gegen den Gläubiger, gegen alle. Und es hilft uns auch nicht heraus aus unserer Not. Oder wir können das tun, was diese Frau getan hat. Was hat sie denn getan? Zu Gott, ja. Und dann ging sie nochmal zu jemand, außer zu Gott. Gott, ganz wichtig. Sie ging zu Elisa. Zu Elisa, gell? Das war ja der Vertreter Gottes hier auf der Erde. Also, so wie der Markus Botzen hat heute, oder der Peter, der Leiter der Gemeinde. Also, sie ging zu ihm, das ist ja gut. Und sie sagte zu ihm, also ich habe mir ja die Frage gestellt, vielleicht war das auch eine Schwäbin oder ich weiß es nicht, warum ist sie denn nicht früher gekommen? Warum hat sie denn gewartet, bis ihr ganzer Besitz weg war? Vielleicht hat sie gedacht, man kann ja den Mann Gottes nicht belästigen mit meinen Nöten oder den interessiert es nicht. Ich möchte euch einladen, früher zu kommen, wenn ihr Not seid. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinschaft ist dazu da, dass wir uns gegenseitig helfen. Wusstet ihr das? Natürlich wusstet ihr das. Wenn einer leidet, dann leiden alle mit, sagt der Apostel Paulus. Wenn einer sich freut,
dann freuen sich alle mit. Das ist leicht, sich mitzufreuen. Wir hatten Zeugnis, ja, Gott hat mir wunderbar geholfen, nächste Woche Applaus, klasse, großartig. Aber darf ich auch das Zeugnis geben, was jetzt gar kein Zeugnis ist, dass ich sage, ich bin letzte Woche wirklich in eine schreckliche Not gekommen, da ist ein Unfall passiert oder irgendetwas anderes und ich sehe im Moment überhaupt nicht mehr drüber hinaus. Auch das soll und muss möglich sein. Und das macht ja gerade Gemeinde aus, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, so wie wir das können. Die erste Gemeinde war es so, das war freiwillig und trotzdem war ihre Liebe so groß, dass sie sogar ihre Häuser verkauften und ihre Äcker und es in die Gemeinde brachten, zu den Füßen der Apostel legten und sagten, tut ihr damit, was ihr für richtig empfindet. Und die haben das verteilt untereinander und da heißt es, und keiner hatte irgendeinen Mangel. Das sind Dimensionen, ich denke, da sind wir noch sehr weit entfernt. Ich erlebe es auch immer wieder in der Gemeinde, dass mir auch schon jemand das gesagt hat, ja, bei Geld, da hört dann die Freundschaft und die Liebe auf. Jakobus kannte auch dieses Problem, also der Bruder des Herrn, der schreibt einen ganz praktischen Brief und sagt, wenn da einer zu dir kommt, der in Not ist und du hast die Möglichkeit, ihm zu helfen und du sagst dann nur zu ihm, ja, der Herr segne dich und ich wünsche dir alles Gute und ich bete für dich, wie kann die Liebe Gottes in dir sein? So stellt er die Frage, also nicht ich stelle sie, sondern er stellt sie. Finde ich super übrigens, dass ihr heute dieses Opfer für dieses Missionswerk von Brot des Lebens gesammelt habt. Ich kenne Drago ja schon seit Jahrzehnten, bin auch mit in seinem Verein involviert und diese, klar kann man sagen, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, diese Pakete, die da jetzt an Weihnachten gepackt werden und zu Menschen und in Familien gehen, aber oft ist es das Einzigste, was sie bekommen, was sie haben, auch für die Kinder. Und da machen wir eine Riesenfreude, die wir teilen können. Halleluja. Also Gott segne euch für alles, was ihr gegeben habt und gebt. Diese Frau, sie kommt zu Elisa und sie schildert ihm ihre Not. Sie sagt, du weißt ja, du kennst meinen Mann. Er war ja bei dir sogar in der Schule. Du kennst mein Schicksal, wie es mir geht. Und jetzt ist der Gläubiger gekommen und sagt, ich nehme deine Söhne mit. Das hat sie, das war für sie voll der Ausschlag, wo sie sagte, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Und jetzt versetze ich mich in die Lage von Elisa. Das war ja auch nicht einfach gemeint. Gell? Wenn man die Möglichkeiten hat, jemandem zu helfen, jetzt finanziell ist das ja schön, aber die waren ja selber, sag ich mal, fast bettelarm, die Propheten. Das lesen wir in den nächsten Geschichten, als sie da was bauen wollten, weil die Gemeinde wächst, da draußen gibt es ja auch Baumaterialien, dann haben sie sich sogar die Werkzeuge ausleihen müssen und dann geschieht es, als einer Holz macht, da fällt ihm von der Axt das Eisen ins Wasser und er ist völlig verzweifelt und sagt, oh, jetzt fällt es da rein und es ist ja geliehen. Also die mussten sich ihr Werkzeug sogar noch leihen. Elisa war jetzt nicht der Mann, der hier im Überfluss lebte. Und als die Frau kommt, da ist klar, sag ich mal, er kann das ihr jetzt nicht geben finanziell. Ich habe das auch schon erlebt, dass ein Bruder zu mir kommt und mir seine finanzielle Not schildert. Und sagt, hilf mir, vor vielen Jahren, wir waren jung verheiratet, hatten auch gebaut und die Pastorengehälter sind nicht ganz so üppig, wie sich das vielleicht manche vorstellen. Nicht gebaut, wir hatten ein Haus gekauft, ein älteres und Schulden gehabt selber. Und er kam dann zu mir und sagte mir seine finanzielle Not und wollte dann, ich weiß nicht, waren es 5.000 Euro oder irgendeinen Betrag. Und ich sagte dann zu ihm, ich kann deine Not gut verstehen. Hier darfst du mal meinen Kontoauszug anschauen. Und ich sagte ihm, ich bin in der gleichen Not wie du. Aber was wir gemeinsam tun können, was können wir tun? Beten, gell? Beten können wir ja immer. Das hat auch der Elisa getan, bin ich mir sicher. Hat gesagt zu der Frau, jetzt lasst uns beten. Und als sie beten,
Da bekommt er einen Impuls Gottes, dieser Frau eine Frage zu stellen. Eigentlich eine mutige Frage. Die sagt, es ist alles weg, die Söhne werden auch noch genommen. Und jetzt stellt Elisa ihr die Frage, ja, ist doch noch irgendetwas da, hast du noch etwas? Und dann sagt sie, es ist alles weg, aber ich habe noch einen Krug Öl. Einen Krug Öl, das ist alles. Und es war irgendwie das Stichwort für Elisa, denn er sagte dann zu ihr, Öl, das ist gut. Also, tue Folgendes. Geh zu allen deinen Nachbarn, Freunden, Bekannten hier im ganzen Dorf und bitte sie, dir Gefäße mit Öl zu geben. Nur Gefäße, genau. Jetzt sind wir schon beim nächsten Schritt. Ist gut, dass ihr dabei seid. Bitte sie um Gefäße. Super. Jetzt stellt euch wieder diese Frau vor. Also ich versuche da immer bildlich mich dann. Jetzt kommt sie zu Elisa. Sie hat ja schon genug Probleme und Sorgen. Und jetzt sagt er zu ihr, folgender Auftrag, also heute Mittag kannst du hier in Senden ausschwärmen und dann mal klingeln und fragen bei den Leuten, ob sie dir ein Gefäß zur Verfügung stellen. Und sie hätte jetzt sagen können, also das mache ich nicht. Ja, und da hätte man ja auch Verständnis dafür gehabt. Aber wenn Gott uns etwas sagt, das wir tun können, das war jetzt nicht ein Auftrag, der für sie unmöglich war. Wenn Gott etwas sagt, das wir tun können, dann sollen wir das auch tun. Der Glaube drückt sich immer in Handeln und im Gehorsam aus. Manche Leute, die sagen, ja, ich glaube, die glauben für alle möglichen Dinge. Und wenn es dann darum geht, diesen Glauben in der Praxis zu zeigen, dann ist da nichts da. Und manchmal gibt uns Gott Aufträge, wo unser Verstand rebelliert und sagt, das ist nicht möglich, das ist nur Unsinn. Das erste Wunder, das Jesus getan hat auf dieser Hochzeit, wo er eingeladen war, wo diese peinliche Situation entstand, dass der Wein ausging und dann die Mutter zu ihm sagte, du tu irgendetwas, du bist ein Besonderer, das wusste sie ja, die Mutter, du bist der Sohn Gottes, du kannst hier was tun, tu irgendetwas. Und schlussendlich gibt er dann den Auftrag, dass sie die Wasserbehälter füllen sollen und zum Speisemeister bringen. Absurd, würde man sagen. Aber sie tun es. Und als sie es tun, da verwandelt sich, so wie wir es heute singen, du wandelst Wasser zu Wein, da verwandelt sich tatsächlich das Wasser zu Wein. Halleluja. Jesus oder Gott knüpft bei seinem Wunder immer an dem an, was wir haben. Als die 5000 hungrig sind am Abend und die Jünger sie fortschicken wollen und sagen, du, die Leute sind hungrig, das gibt hier noch Dramatik, wenn wir das jetzt nicht dafür sorgen, dass die was zu essen bekommen, schick sie weg, dass die sich was kaufen. Da fragt Jesus, sagt Jesus zu ihnen, schaut ihr mal, ob ihr was findet zum Essen. Und dann müssen sich die Jünger aufmachen und durchsuchen diese große Menschenmenge und fragen, wer hat etwas dabei zu essen? Und glaubt doch nicht, dass nur der Junge etwas dabei hatte. Da waren auch andere dabei, die was zu essen dabei hatten. Aber die haben auch gewusst, wenn ich jetzt hier schreie, dann ist mein Essen weg und ich habe nachher einen leeren Bauch. Und es ist für mich übrigens das größte Wunder in dieser Geschichte, dass dieser kleine Junge, und kleine Junge können wirklich hungrig sein, dass der sagt, ich habe 5 Brote und die Fische. Und alles, was er hat, gibt er schlussendlich zu Jesus. Weil die Jünger haben ja gesagt, Jesus braucht es. Gewaltig. Er gibt alles, was er hat. Er sagt nicht, die Hälfte behalte ich teile brüderlich, sondern er gibt alles. Und Jesus nimmt diese Brote und diese Fische und bricht sie und schafft dieses gewaltige Wunder. Das ist eine extra Predigt für sich, aber ich habe nur den kurzen Abschnitt gewählt, weil es mir um dieses Prinzip geht. Was hast du? Und ich weiß, was es bedeutet, auch aus dem Mangel zu geben. Ich weiß, wie ich mit meiner Frau oder sie zusammengesessen ist und zu mir gesagt hat, wie soll das reichen, was wir haben an Finanzen, um die Schulden abzuzahlen für das Haus, um dies oder jenes. Und dann habe ich gesagt, gerade weil es so aussieht, müssen wir besonders viel geben, aus dem Minus herausgeben sozusagen. Das, was wir noch haben, damit Gott uns segnen kann. Und genauso ist das passiert, immer und immer wieder. Und genauso habe ich es gelernt, schon als Kind von meiner Mutter, die nach diesen Prinzipien gelebt hat, als Witwe. Meine Mutter war unendlich großzügig. Als sie gestorben ist, da haben viele Missionare gejammert. Könnt ihr euch vorstellen, die regelmäßig Unterstützung bekamen und andere. Was hast du? Ich habe nichts als nur dieses eine Gefäß. Geh hin und sammle Behälter. Und diese Frau geht los. Sie ist gehorsam. Und ich stelle mir wieder die Szene vor, jetzt klingelt diese Witwe bei euch sonntagmittags. Da klingelt es da draußen an der Tür. Und dann steht die da und fragt, hast du einen Topf, hast du ein Gefäß, das du mir geben kannst? Und ich stelle mir die Gedanken vor bei denen, die da gefragt werden, was will die jetzt mit dem Gefäß, will die das verkaufen, das sehe ich nie wieder. Da schreit er seiner Anna, der Mann, was geben wir ihr mit? Ja, auf der Bühne, da haben wir noch so einen alten Behälter, den brauchen wir eh nehmen, den hätten wir eh rausgestellt, soll sie denn doch mitnehmen, da ist egal, das tut's. Und andere haben wahrscheinlich nicht mal mehr die Türe aufgemacht, als sie sahen, ja, die läuft hier von Tür zu Tür, so wie wir das auch praktiziert haben früher bei gewissen Leuten, wenn die geklingelt haben, habe ich zu meiner Frau und Kinder gesagt, ganz ruhig sein, bis das Übel vorübergezogen ist. Ja, Vertreter bestimmter Religionsgruppen, die mich da mit ihren Erkenntnissen über das Himmelreich belästigen wollten. Ja, also manche haben wahrscheinlich gar nicht aufgemacht. Aber diese Frau geht systematisch durch den ganzen Ort. Der Prophet hatte ja gesagt, sammle Gefäße, aber nicht zu wenige. Nicht zu wenige. Das war die einzigste Anweisung, die sie hatte. Und sie sammelte, was sie bekommen konnte. Sie hat diesen Auftrag in Vollendung ausgeführt. Ein Gott, der einen Auftrag gibt, und er gibt dir Aufträge, dann tu ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast. Als sie alle diese Gefäße gesammelt hatte, dann geht sie wieder zum Prophet und sagt, so, jetzt habe ich das ausgeführt, was du gesagt hast, und was soll ich jetzt tun? Und dann sagt er zu ihr, jetzt schließt du deine Türe zu und machst die Rollladen, wenn es welche vorhanden waren, runter. Warum? Weil da natürlich eine Riesenmenge jetzt sehr, sehr neugierig und interessiert war. Was passiert jetzt da? Was hat die vor mit unseren Gefäßen? Gott ist kein Showmaster, der Wunder hier präsentieren muss, um sich zu beweisen. Jesus hat viele Wunder im Verborgenen getan. Er hat zu Leuten gesagt, erzählt es niemand. Wunder sind Geheimnisse Gottes. Zeichen Gottes, nichts, was wir Menschen ausnützen müssen, um uns oder irgendjemand anders groß zu machen. Es ist sein Wirken. Deshalb sagt er, schließ die Türen, du allein mit deinen Söhnen. Und dann nimm das Öl, das du hast, und gieße es in diesen Behälter. Jetzt ist es ja alles relativ für uns, da wir heute Biskinöl im Aldi für 2 Euro kaufen könnt, hat Öl jetzt nicht mehr unbedingt den Wert für uns, den es damals hatte. Im Neuen Testament lesen wir von einer Frau, die so ein Alabastergefäß hatte, auch ein köstliches Nardenöl, wahrscheinlich ein Erbstück, das sie bekommen hatte als Mitgift. Und diese Frau hatte eine ganz große Liebe zu Jesus. Und als sie hört, dass Jesus an einem bestimmten Ort ist, dann kommt sie dort zur Tür herein, mitten in ihre Feier. Und sie nimmt dieses Gefäß, das extra mit einem Riegelsystem abgeriegelt ist, dass da ja nicht so viel rauskommt, weil ein Tropfen dieses Gefäßes hat den Wert eines Tageslohnes gehabt. Ich zeige es euch, ich beweise es euch nachher gleich. Sie bricht einfach diese Verriegelung auf und sie nimmt das ganze Gefäß und sie gießt es über Jesus hinweg. Und das bringt Entsetzensschreie der Jünger mit sich, die blitzschnell ausgerechnet haben, da kannten sie sich gut aus, was dieses Gefäß wert ist. Besonders Judas, der Kassier, der wusste das sofort. 200 Denare war es wert. Ein Denar, das bekam ein Tagelöhner für einen Tag. Das heißt, das war 200 Denare, das war fast ein Jahreslohn, der Gehalt eines Arbeiters, 30.000, 50.000 Euro, weiß ich nicht wie viel. Und das gießt sie einfach über Jesus hinweg. Und die werden richtig wütend und sagen, was für eine Verschwendung. Und Jesus sagt, mach der Frau keine Mühe. Sie hat das Größte getan, was möglich ist. Sie hat meinen Leib schon im Vorhinein gesalbt. Halleluja. Es war ein kostbares Öl, das auch diese Frau hatte. Und es war für sie ein Glaubensschritt, jetzt diesen Verschluss aufzubrechen und das Öl hineinzugießen in einen dieser alten Behälter, weil es war klar, wenn sie das tut, kann sie es nie wieder zurück in die gleiche Form gießen. Also dann ist das auch noch kaputt, was sie hier hat. Aber sie tut es, Halleluja, sie tut es, ganz gehorsam. Und in dem Moment, als sie es tut, da geschieht das Wunder. Da geschieht das Übernatürliche, das, was wir menschlich nicht erklären können. Nämlich dieses Öl fließt und es hört nicht auf zu fließen. Und das Gefäß wird voll und es ist immer noch da. Und ich kann mir vorstellen, wie es dann weitergeht, ja, wie die Buben das miterleben und sie rennen und bringen immer neue Gefäße, alles was sie da hatten und alle Gefäße werden gefüllt mit diesem Öl. Und als das letzte Gefäß gefüllt wird, da kommt der Strom zum Ende. Und jetzt sehen wir die Tragik, wenn sie nur 2 oder 3 oder 4 Behälter gehabt hätte. Wenn sie gesagt hätte, das reicht doch jetzt. Man muss ja nichts übertreiben. Sie hat so viel Sekunde gesammelt. Und jetzt waren alle Gefäße voll. Und jetzt sagte sie wieder, und was soll ich jetzt tun? Und er sagt, Elisa, jetzt gehst du zurück zu den Leuten, wo du deine Behälter ausgeliehen hast und bringst sie zurück und sagst, hier, ich habe euch euren Behälter wieder und da ist auch noch was drin, nämlich Öl. Und es war sehr kostbar, da wurde sehr viel Geld dafür bezahlt damals und das haben die Leute auch getan. Die haben diese Behälter zurückgenommen und dafür bezahlt. Und dann hat sie das alles zusammengerechnet und dann hat es ausgereicht, um auf einen Schlag alle ihre Schulden abzubezahlen. Halleluja. Und nicht nur das, sondern es war so viel, dass sie von dem Rest leben konnten. Also da sehen wir, was für ein ungeheurer Wert damit verknüpft war. Und in einem Moment wird diese hoffnungslose Situation gedreht. Das ist es, was Gott tun kann und was Gott tun will. Halleluja. Und so endet die Geschichte, die tragisch begonnen hat. Und wir erleben, auch als Nachfolger und als Nachfolgerinnen Jesu, Leid. Auch wenn wir das gerne manchmal ausblenden wollen und sagen, wenn du mit Jesus gehst, aber da seid ihr ja schon lang genug mit ihm unterwegs, um das zu wissen, dann ist alles happy, dann ist alles gut, dann gibt es keine Probleme mehr, dann hilft er überall. Das stimmt ja so nicht. Wenn du mit Jesus gehst, dann hast du vielleicht sogar noch mehr Probleme, als du vorher hattest, weil deine Freunde, die du bisher hattest, sich vielleicht von dir abwenden, weil du Nachteile hast in deinem Beruf, weil du andere Probleme hast. Also, aber du hast einen, der mit dir in diesen Problemen geht und der dir zur Seite steht und dir hilft und der dich nie im Stich lassen wirst. Und das kann ich euch aus meinem Leben bestätigen. Das könnte euch meine Frau bestätigen, deren Mutter starb, als sie 1,5 Jahre alt war, an einem epileptischen Anfall. Während der Vater, also der Mann dieser Frau, für einen Predigtdienst unterwegs war. Stellt euch das mal vor. Und da stirbt die Frau und es sind 4 Kinder übrig. 4 Geschwister, sie war die jüngste. Wie es dann weiterging, könnt ihr sie nachher fragen, das wird alles zu lange. Aber es ging trotz allem gut weiter. Wir sind nicht verschont von Leiden. Wir sind nicht verschont auch von Krankheiten manchmal, auch von Schmerzen, auch von Einschränkungen. Wir haben einen Gott, der uns dahin durchhelfen kann und der uns nicht über unser Vermögen versuchen wird, sondern immer einen Ausweg schaffen wird. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in Christus Mensch geworden bist, dass du derselbe bist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Jesus, auf dich vertrauen wir in unseren Schwachheiten, in unseren Unvollkommenheiten, in unseren Anfechtungen. Jesus, in unseren Nöten. Du weißt um jede Not hier, gesundheitlich, finanziell oder auch in Beziehungsproblemen. Und wir bringen das dir. Und wir bitten dich, greife du ein, zeige du uns, was wir tun sollen. Wir wollen gehorsam sein, wenn du uns ein Wort gibst. Wir wollen das ausführen, auch wenn unser Verstand sagt, das geht nicht. Lass uns lernen von dieser Frau, die bereit war, all diese Gefäße einzusammeln, die bereit war, ihr Öl zu geben, auch das Letzte, was sie noch hatte. Und Vater, wir lernen auch von ihrem Glauben, wie sie festgehalten hat an dir, trotz all dieser Nöte. Und lass uns da auch treu sein und festhalten an dir. Danke, dass du jedem dazu hilfst. Ich segne die ganze Gemeinde. Ich danke dir, dass sie ein helles Licht ist, hier für Senden und für die ganze Umgebung. Jesus, ich danke dir, dass von dieser Gemeinde Impulse ausgehen, Licht ausgeht, Menschen dich finden, Menschen Hoffnung finden. Ich danke dir für die jungen Geschwister. Ich danke dir für die Rangerarbeit, die Jugendarbeit. Ich danke dir für die Familien. Ich danke dir für die älteren Geschwister. Ich danke dir für eine gute Harmonie untereinander und miteinander. Und ich segne diese Gemeinde in deinem Namen. Amen. Amen.